Was mir dann aufgefallen ist, die haben einfach geglaubt, dass das wahr ist, was im Wort Gottes steht. Und niemand ist hingegangen und hat ihnen gesagt, dass das nicht funktioniert. Und da kam dann eine Dynamik in unserer Gemeinde, die so ergreifend war, dass es Zeiten gab, wo unsere Leute nicht in Urlaub fahren wollten. Toleranz ist kein Zeichen von Liebe. Toleranz ist meistens eigentlich ein anderes Wort für Ignoranz. Für mich auch die Schwäche der charismatischen Bewegung ist, dass wir immer denken, wir werfen da den richtigen Würfel rein und dann kommt hinten das richtige Ergebnis raus. Das ist nicht wahr. Viele Leute haben Angst vor dem Heiligen Geist. Finde ich ganz traurig, weil der Geist Gottes ist unser bester Freund. Und übernatürlich ist die ganze Bibel von A bis Z. In Deutschland tendieren wir immer, der zweite verlorene Sohn zu sein, der verlernt hat, ins Haus des Vaters zu gehen und sich einfach lieben zu lassen. Wir wollen immer abliefern.
Willkommen bei Vineyard Flow. Wir fragen, Vineyard, wer bist du? Woher kommst du? Wohin gehst du? Und was bewegt dich?
Gemeinde, was hat Jesus sich eigentlich dabei gedacht? Wir sprechen heute über Familie statt Veranstaltung, über geistliche Mütter und Väter, über Brüche und blinde Flecken, über ein Geheimnis und über die Frage, warum Gemeinde manchmal nicht das ist, was sie sein könnte. Ich bin Christian Reschke aus Hamburg und heute im Gespräch mit Reinhard Rehberg aus Speyer. Reinhard hat 36 Jahre lang die Vineyard Speyer aufgebaut, geprägt und hinterfragt. Und er hat ein klares Bild davon, was Gemeinde sein kann und vielleicht auch sein muss. Reinhard, herzlich willkommen.
Hey, schön, dich zu sehen.
Super gut. Du bist ja aus Speyer und ich aus Norddeutschland. Wie weit ist der Frühling bei euch fortgeschritten?
Sehr. Wir sind verwöhnt in dieser Gegend. Das ist eine der wärmsten Gegenden Deutschlands.
Ja.
Und das ist auch der Grund, warum es hier schon so lange Menschen gibt. In unserer Stadt wohnen ja schon fast 4000 Jahre Leute.
Speyer, wunderschöne Stadt. Kann ich jedem empfehlen. Auch die Vineyard Speyer ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Reinhard, du bist unter anderem auch Augenoptikermeister in deiner Profession. Wie hast du diesen Beruf erlebt? Hat dir das Spaß gemacht oder warst du dann eigentlich froh, als du sagen konntest, ich mache jetzt Gemeinde Fulltime?
Es gab da unterschiedliche Phasen. Also wie ich es gelernt habe, da war es eigentlich eher so eine Verlegenheit. Ich habe gedacht, okay, was soll ich werden? Und wie viele junge Menschen keinem docht, wo ich hin sollte. Und dann hat mich irgendjemand gesagt, dann werd doch Augenoptiker. Dann habe ich gesagt, naja, da wäre ich Augenoptiker. Also so wirklich sehr low level. Der Beruf am Anfang in der Ausbildung, ich habe eine schreckliche Ausbildung. Heute nennt man es Mobbing. Damals hatte man das Wort nicht gekannt. Es war ziemlich viel Druck, viel Ausbeutung. Was mich besonders gestört hat, war die Geschäftemacherei. Und dass man da auch nicht immer ehrlich dabei war. Das war schwierig. Und dann kam eine Phase, wo ich mich berufen fühlte von Gott. Aber eigentlich, egal welchen Weg ich eingeschlagen hatte, immer abgelehnt wurde. Und dann habe ich mich eingerichtet. Ich wurde immer besser. Ich habe sehr gute Arbeit geliefert offensichtlich. Ich habe dann meinen Meister gemacht, war auf der höheren Fachschule für Augenoptik. Ja, und dann bekam ich eine Menge Geld geboten. Habe von einem Filialunternehmen 2 Filialen aufgebaut. Habe erlebt, wie Gott die Leute in meinem Laden zu sich zog, also meine Kollegen, entschieden sich für Jesus, die meisten von ihnen. Und wir haben am Anfang vom Morgens haben wir gebetet für den Tag. Also super geistlich fromm aufgemacht. Es war so ein bisschen meine Gemeinde. Und parallel dazu haben wir dann irgendwann die Gemeinde gegründet.
Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt ja so ein bisschen so wie nach einem glatten Übergang aus dem Berufsleben Augenoptiker hin in Gemeinde, wenn man im Laden schon betet, wenn man anfängt, Leben zu teilen. Das klingt spannend, da werden wir gleich, glaube ich, mehr drauf eingehen. Der Grund, warum wir heute über Gemeinde sprechen, ist auch, weil du letztes Jahr ein Buch geschrieben hast zu dem Thema. Das Buch heißt Ruth, die Braut Jesu und das Geheimnis der Gemeinde. Ja, aus welchem Impuls heraus hast du dieses Buch geschrieben?
Ganz seltsam. Ich bin eigentlich Legastheniker. Und normalerweise Leute, die Rechtschreibschwächen haben, schreiben keine Bücher. Jedenfalls die meisten. Und so hatte ich auch keinen natürlichen Drang, ein Buch zu schreiben. Aber es fing an, ich habe irgendwann eine Begegnung mit Gott gehabt, wo mir das Buch Ruth sehr stark ans Herz gefallen ist. Also wo ich dieses Buch mit den 4 Kapitelchen, das war für mich immer ein Märchenbuch, also oder so eine Soap Opera. Mich gefragt, warum es überhaupt in der Bibel ist. Bis ich diesen Code der Namen verstanden habe, da ist wirklich über die Namen erschließt sich dieses Buch. Und wenn man das dann einsetzt, dann wird es eine extrem spannende Geschichte. Nämlich, dass da eigentlich die neutestamentliche Gemeinde drin vorkommt, dass Boas eben Jesus ist, die Ruth ist die neutestamentliche Gemeinde, Naomi ist Israel. Und diese Geschichte zusammen, das entwickelt sich so spannend mit vielen Details. Ich habe da viel drüber geforscht. Ich habe rabbinische Quellen gelesen, was weiß ich. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Und irgendwann habe ich verstanden, dass Gott will, dass was er mir gezeigt hat, zu Ruth, aber auch zum Tempel und zu all den anderen Bildern, 10 verschiedene Bilder, dass ich das irgendwo mal zu Papier bringen muss. Und ehrlich gesagt, ich habe 20 Jahre dran geschrieben. Und Es war immer wieder so, dass ich das Gefühl habe, es will kein Mensch lesen. Oder was habe ich schon zu sagen? Also das war immer sehr, nicht so, ich erzähle euch mal, wie die Welt aussieht, sondern so. Und dann mit der Zeit hat sich aber einiges zusammengefügt, wo ich sagen kann, wenn man das liest und sich darauf einlässt, dann macht man eine Reise und versteht hinterher eine ganze Menge mehr, was in der Bibel über Gemeinde steht.
Wer sollte dieses Buch lesen?
Ich habe mir vorgestellt, dass jemand, der ein offenes Herz hat und in so einem Sessel sitzt, Licht anhat, keinen Bock auf dieses SCH-Fernsehen und sagt, ich habe jetzt Bock, mal irgendwas Vernünftiges zu lesen und fängt dann an, sich, also wie gesagt, in diese Geschichte hineinzubegeben. Deswegen fange ich auch mit sehr persönlichen Geschichten von der Gemeinde an, also so zeugnishaft am Anfang, gehe dann aber übers Buch rüber, also übers Buch Ruth. Und dann erkläre ich, warum Jesus sein ganzes Leben als Bräutigam geführt hat. Und wenn du den jüdischen Brautbrauch verstehst, merkst du, dass er wirklich die Stationen abgearbeitet hat, bis hin zum Abendmahl. Nur mal als kleiner Schwenkel, wenn Jesus den 3. Kelch nimmt und sagt, das ist der neue Bund, dann ist er ja in diesem, der 3. Kelch, weil es wahrscheinlich das Sederfest war mit 4 Kelchen, der 3. Kelch ist der Kelch der Erlösung. Und er macht es aber so, nicht wie im Sederfest, sondern er sagt, ich werde von diesem Gewächs hinfort nicht trinken, bis der eins im Himmel. Und er sagt, nehmt den Kelch. Und das kommt dann in dem Augenblick zur Verlobung, wo der Ehevertrag geschlossen ist, beschließt die Braut im Jüdischen zusammen mit dem Bräutigam ein Glas Wein zu trinken als Besiedlung. Und du trinkst, wenn wir sagen, ihr sollt es so oft trinken, zu meinem Gedächtnis, bis dass ich wiederkomme, dann war das genau der Punkt. Zum Gedächtnis, bis der Bräutigam wiederkommt, der in der Zwischenzeit das Haus und die Wohnung bereitet hat und dann mit der Hochzeit zu ihr kam, um sie abzuholen. Und dann haben sie den 4. Kelch getrunken. Und der 4. Kelch ist der Kelch der Vollendung. Ich fand das mega geheimnisvoll, hinter diesen Rätseln zu kommen. Bin ja kein Jude, aber wir haben ja eine kleine Gemeinde in Tel Aviv gegründet vor 16 Jahren, die mittlerweile größer geworden ist. Natürlich habe ich jetzt natürlich viel Bezug dazu.
Davon habe ich noch nie was gehört. Das klingt total spannend. Okay, also für alle Hörer und Hörerinnen, das erwartet euch, wenn ihr dieses Buch euch zu Leibe führt. Und genau, mich hat das auf jeden Fall jetzt schon angefixt. Vielen Dank, Reinhard. Du bist Leiter, Hauptleiter, Mitgründer der Vineyard Speyer. Das ist eine etwas größere Gemeinde auch. Wie viele Personen zählt ihr im Moment so zur Kerngemeinde?
Ist ja immer schwierig zu sagen. Wir haben einen Gottesdienstbesuch zwischen 250 und 400 Erwachsene.
Ja.
Und wir haben ungefähr 100, um die 100, 120 Kinder. Und es kommt, die sind nie alle da.
Ja.
Das ist heute so. Ja. Also wir sind online noch. Wir haben die Gottesdienste online. Und da schauen auch noch mal etwa ungefähr zwischen 400 und 500 Leute zu. Also, wie groß ist die Gemeinde? Keine Ahnung. Ist auch vielleicht gar nicht so wichtig.
Ja.
Aber wir bewegen ein bisschen was. Wir versuchen, Menschen einzuladen zu Hauskreisen. Wir haben im Moment 24 Hauskreise.
Mhm.
Wir haben so viele Kleingruppen, dass es sehr schwer ist, manchmal einen Raum zu finden noch in unserer Halle.
Ja.
Weil da immer irgendwo sitzt immer jemand und macht irgendetwas. Und ich mag das, ich genieße das. Weil für mich ist das dieses pulsierende Leben von Gemeinde, was ich mir immer vorgestellt habe. dass Leute wirklich an etwas, was ihnen Gott ins Herz gelegt hat, dran abbleiben. Ob das Seelsorge ist, Sozo ist, ob das, ach, was weiß ich, irgendeine Kleingruppe ist, die sich da trifft oder sonst irgendwas. Also es ist immer Leben in der Bude, von morgens bis abends.
Wow, also da ist viel los. Man hört es schon, ganz viele Gruppen, die koordiniert werden müssen, wo gesprochen werden muss, viele Themen. Ich glaube, wenn ich das richtig weiß, stammst du gar nicht aus einer Familie, die eigentlich Jesus kannte. Willst du mal deine ersten Jahre kurz skizzieren? Was ist da so passiert? Wie war dein Umfeld?
Das ist nicht ganz richtig. Mein Vater war Gemeindeleiter einer kleinen Gemeinde.
Ah, okay. Ich war völlig falsch informiert, ja.
Kein Problem. Meine Eltern waren wirklich gläubige Christen. Die Gemeinde war eine problematische Gemeinde. 15 bis 20 Leute. Die jüngste Person zu mir als Kind war meine Mutter.
Oh.
Also wirklich Einzelkind in der Gemeinde. Das hat mich natürlich nicht besonders angemacht. Aber ich hatte eine Begegnung mit Jesus, wie ich 6 Jahre alt war. Und habe mich entschieden für Jesus mit 8. Das war eine echte Entscheidung, weil ich wirklich diese überfließende Freude für eine halbe Stunde spüren konnte. Also es muss himmlische Freude gewesen sein, aus heutiger Sicht. Leider nur eine halbe Stunde. Hätte es gerne beibehalten, hat aber nicht geklappt. Und dann natürlich so, wie es ist. Christliche Kinder sind nicht beliebt, wenn sie den Mund aufmachen und ihren Glauben bezeugen. Also ich war nicht sehr beliebt. Dann noch Rechtschreibschwäche. Das hat mir das Gymnasium verhagelt. Und damals war das ja noch ein Zeichen von Dummheit in meiner Zeit. Naja, und dann mit 15 habe ich beschlossen, erwachsen zu sein, weil ich Schwierigkeiten mit meinem Vater hatte, mit seiner Problematik, die er hatte, und ich Glaubwürdigkeitsschwierigkeiten mit den Christen hatte. Ich Gemeinde schrecklich fand, Christen als unaufrichtig empfand und sowieso Papst und all dieser ganze fromme Zinnober war alles Mist für mich. Und ich habe an Jesus geglaubt und bin dann in Kreise geraten. Ich habe viel getrunken. Ich habe im Suff den Leuten von Jesus erzählt. Keine Ruhmesplatte, ja, aber glücklicherweise bin ich nicht drogensüchtig geworden, obwohl ich genug Umgang mit Heroinsüchtigen und so weiter hatte. Damals eben Langhaarphase und Psychedelic Rock. Und mit 18 bin ich ein paar Leuten begegnet, die seltsam waren. Das waren junge Christen, die mich genervt haben, so lange, bis ich sie endlich besucht habe. Was mir dann aufgefallen ist, die haben einfach geglaubt, dass das wahr ist, was im Wort Gottes steht. Und niemand ist hingegangen und hat ihnen gesagt, dass das nicht funktioniert. Also haben wir Krankenheilungen erlebt, prophetische Worte, die eintrafen. Also wir hatten das volle Programm erlebt, obwohl diese Leute kirchenfern waren eigentlich. Die haben durch Lesen der Bibel zu Jesus gefunden. Und das war eine Gruppe, wo ich mich sofort wohlgefühlt habe. Der zerfiel dann, natürlich heiraten und so weiter, da zerfallen meistens diese Kreise. Und ich fand mich wieder in der ganz normalen Baptistengemeinde wieder. Hatte dann einen Mentor oder einen Freund, der mich sehr anticharismatisch geprägt hat. Für 15 Jahre habe ich alle Leute die Hände gehoben, für bekloppt erklärt. Und dann mit 93, da hatten wir schon die kleine Baptistengemeinde gegründet, super freundlich ausgerichtet, nach Willow Creek gestylt. Wir waren einfach zu doof, bei uns hat es nicht geklappt, also keine Ahnung. Also wir sind einfach 3 Jahre null Wachstum. Ja. Und dann sind wir dem Geist Gottes begegnet. Wirklich so. Ungewollt, unvorherbestellt. Meine Frau wurde geheilt übernatürlich während einer Anbetungsgottesdienst in so einer Charismaniak-Gemeinde. Und ich konnte mich nicht wehren. Das erwies sich plötzlich mit der Erinnerung von damals als wahr. Mhm. Und da kam dann eine Dynamik in unserer Gemeinde, die so ergreifend war, dass es Zeiten gab, wo unsere Leute nicht in Urlaub fahren wollten, weil sie den nächsten Gottesdienst nicht versäumen wollten. Also man glaubt es kaum. Ja? Also ist für Deutsche unmöglich eigentlich. Ja? Aber das habe ich wirklich erlebt. Und es war normal, dass wir Zeichen und Wunder erlebt haben. Wir haben nicht so die Manifestationen erlebt, wie jetzt Toronto oder so, sondern eher, dass eben Morbus Crohn geheilt wurde oder jemand nach 20 Jahren Tablettensucht durch ein Gebet frei wurde. Und das hat natürlich uns hellowach gemacht. Ja? Wir waren da elektrisiert, sowas zu erleben. Hätten wir nie erwartet.
Ja. Wow, also du hast eine ganz schöne Reise erlebt bei dem Thema. Mach mal den Vergleich deiner allerersten Erfahrungen mit Gemeinde in deiner Kindheit. Du hast gesagt, eine sehr kleine Gemeinde, wahrscheinlich relativ eng auch. Stelle ich mir so vor, was sind die grundlegenden Veränderungen, die du heute erlebst?
So, von eng zu weit könnte ich das beschreiben. Nicht in der Theologie, also nicht im Sinne von einer Jesus, lebendigen Jesus-Nachfolge, sondern im Sinne von, was ich liebe jetzt zum Beispiel an der Vineyard ist, ich kann alles ausprobieren ohne Furcht. Und meine kindlichen Erfahrungen waren halt eine sehr furchtsame Gemeinde, sehr, ich meine, das waren auch alles Vertriebene, Ostpreußen, Pommern, Schlesier, so der typische Heimatvertriebenen-Gemeinde. Und die hatten alle schon eine schwierige Geschichte hinter sich. Es waren keine einfachen Leute. Und heute erlebe ich eigentlich, ich sitze drin manchmal und bin verzaubert, wenn ich junge Menschen sehe, die Dinge tun und die begeistert sind. Niemand muss ihnen das sagen, mach das mal. Die tun das, weil sie es gerne tun. Und wenn ich sehe, was alles möglich ist, also die Weite und die Größe, in der wir jetzt leben dürfen, was ich wirklich als Geschenk betrachte und keineswegs als, haben wir jetzt gut gemacht, können wir auf die Schulter klopfen, das wäre im höchsten Maß fahrlässig. Ja? Das wäre Blödsinn. Ich bin Zeuge eines Wunders. So würde ich das beschreiben. Und ich habe, weißt du, wir sind durch viele schlimme Dinge gegangen, wirklich schlimme Dinge. Angefangen davon, dass sich Menschen an unseren Kindern vergriffen haben, über das, dass wir verraten und verkauft wurden. Also Menschen waren untreu uns gegenüber. Das kennt jeder Leiter. Ja? Also jeder, der mit Herz leidet, erlebt auch, dass Menschen nicht ehrlich, nicht aufrichtig, nicht treu sind. Und das werfe ich denen gar nicht vor. Das gehört wahrscheinlich zur menschlichen Natur. Aber das tut halt weh, wenn du mit dem Herzen dabei bist. Das haben wir erlebt. Aber genau in dem hat Gott in mir eine unbändige Liebe zu seiner Gemeinde gezogen. Ja? Ich habe irgendwie verstanden, dass Gott einen echten Liebesplan mit Gemeinde hat. Irgendwo hat das mal gezündet. Und ich habe begriffen, dass man am ehesten den Himmel vorimitieren kann in einer gesunden Gemeinde. Mit weitem Abstrich, ne? Also der Himmel ist der Himmel, aber du weißt schon, wie ich es meine.
Ja. Ja. Sehr schön. Aus der Enge in die Weite, ganz wichtig. In deinem Buch gibst du so ein paar Stichworte, was Gemeinde sein kann oder Beschreibungen, die uns helfen, diesen Plan Gottes besser zu greifen. Ein Bild, was du benutzt, ist Gemeinde als geistliche Familie. Wenn ich so in die christliche Szene gucke, habe ich oft das Gefühl, viele erleben Gemeinde wie einen Treffpunkt oder wie eine Veranstaltung. Wann wird aus diesem Treffpunkt eine geistliche Familie?
Ich glaube, wenn die Menschen aufhören, Religion zu leben. Religion ist für mich, wir tun etwas, um diesen nicht greifbaren Gott, den wir uns kaum vorstellen können, von dem wir sehr wenig wissen, in irgendeiner Weise durch Arbeit und Leistung ihn zufriedenzustellen, damit er uns nicht den Himmel auf den Kopf fallen lässt oder noch Schlimmeres. Das ist Religion. Und das gibt es auch in vielen christlichen Gemeinden. Viele Leute haben nicht oder nur sehr wenig Zugang zu diesem liebenden Jesus, der sich in ihr Leben investieren möchte. Und eine Familie entsteht dann, wenn es Väter und Mütter gibt, dieses erfahrte Liebe Gottes, dieses Verständnis darum, da gibt es einen Gott, der uns nicht irgendwelche Regeln nur aufdrückt. Die Regeln, die sind wichtig und die sind gut für uns, weil dann gelingt unser Leben. Aber der kommt zuerst mal in einem Zustand, wo wir völlig ihm entgegengesetzt leben und sagt, ich liebe dich. Ich nehme dich an. Ich toleriere nicht, was du tust, aber ich nehme dich an. Und ich glaube, das ist auch der Unterschied, wo ich glaube, Annahme ist die Grundvoraussetzung für Familie. Wenn du ein Kind kriegst, was passiert? Du hast keine Wahl, ne? Ob es blaue oder braune Augen hat, viel oder wenig Haare bei der Geburt, nicht? Ob dir die Nase gefällt, es ist dein Kind und aus unerfindlichen Gründen liebst du es wie verrückt von Anfang an. Und so ähnlich ist das mit Gott. Gott liebt uns, wie wir sind, aber er toleriert nicht, was wir tun, sondern er hilft uns, in einen Lebenszustand zu finden, damit wir wieder ein für uns und für ihn akzeptables Leben führen können. Und sowas Ähnliches tun Eltern mit Kindern. Und es gibt in der Gemeinde immer verschiedene Reifegrade. Es gibt immer Neubekehrte, hoffentlich. Es gibt immer Leute, die noch am Anfang stehen oder wenig verstanden haben oder aus völlig verdrehten theologischen Richtungen kommen. Und da braucht es Menschen, die ein Herz für diese Leute haben. Und weniger als Zuchtmeister, wie Paulus sagt, sondern die eine Herzensbeziehung eingehen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Herzensbeziehungen innerhalb der Gemeinde, ohne das zu überanstrengen, der Begriff. Also das bedeutet auch Freiheit dem anderen lassen, sich zu entwickeln, also nicht Bevormundung. Und hinzukommen zu einer Beziehung. Man hat festgestellt zum Beispiel, dass doppelt so häufig Männer ins Gefängnis kommen, wenn sie keinen Vater haben. Ja, also das ist erschreckend. Also doppelt. Das heißt, also Vaterschaft ist eine Mangelware in unserer Gesellschaft. Genauso wirkliche Mutterschaft, also nicht manipulativ, sondern dieses wirklich den Kindern emotionalen Zugang zu geben, ihnen zu helfen, mit ihren Gefühlen umzugehen. Auch ich denke, dass Gott ein fantastisches Prinzip hat zwischen Vater und Mutter. Da sind die Rollen natürlich unterschiedlich. Aber man muss sagen, man muss immer, es gibt sehr männliche Frauen und sehr weibliche Frauen, sehr männliche Männer und sehr weibliche Männer. Und natürlich gibt es dann immer so ein Gefüge innerhalb einer Beziehung, wo Kinder am besten geboren werden. Und wenn man das ernst nimmt, auch innerhalb der Gemeinde, so gibt es eben verschiedene Leute, die in verschiedenen Phasen den Menschen helfen kann. Plus bestimmte geistliche Möglichkeiten, wo Leute ihr Leben aufarbeiten können, wo Leute traumatische Erfahrungen reduzieren können, wo Leute in echte Mentoring hineinkommt, also wo Väter sagen, mein Herz ist, dass du erfolgreich wirst. Diese ganze Geschichte, sich umeinander kümmern, dann am Bett zu sitzen, wenn der andere sein Waterloo erlebt, sein Krankenhausaufenthalt, sein Kind verloren hat, da zu sein für solche Situationen, sich nicht zu entziehen. Ich glaube, dass das Familie ausmacht. Und eben auch ganz einfach Zeit miteinander suchen zu verbringen. Das ist nicht immer einfach. Das ist in unserer Zeit sehr herausfordernd.
Also zentrales Zeichen von geistlicher Familie, sagst du, ist angebotene Annahme, aber auch angenommene Annahme.
Ja, richtig, ja. Wenn das ein Mensch nicht annimmt, wir sagen immer, ich kann mich nur so viel in dein Leben investieren, wie du bereit bist, dich selbst zu investieren.
Ja. Annahme als vorausgehendes Ereignis.
Das sagt die Bibel sehr deutlich im Römerbrief. Das heißt, es nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat.
Ja.
Und Christus nimmt uns an ohne Vorbedingungen.
Ja.
Wichtiger Punkt ist, wir haben heute immer das Gefühl, wir müssten mit allem einverstanden sein, was ein anderer macht, damit er sich angenommen fühlt. Das stimmt aber nicht. Annahme ist eine Grundsatzentscheidung, einen Menschen zu lieben und an ihm festzuhalten, aber durchaus kritisch sich auch zu äußern gegen Fehlentwicklungen oder wo Menschen eben sich Schaden zufügen. Toleranz ist kein Zeichen von Liebe. Toleranz ist meistens eigentlich ein anderes Wort für Ignoranz.
Ja.
Wenn ich das so sagen darf. Das ist zumindest meine Meinung. Mhm.
Egal welchen Menschen auf Erden wir angucken, überall können wir Fehlentwicklungen und Negatives sehen. Aber wie entscheidest du, ob du jemanden konfrontierst oder ob du einfach ihn umarmst, wie er ist?
Es ist wirklich nicht einfach. Das ist schon, du stellst da schon eine diffizile Frage. Weil es geht im Leben der Menschen nicht immer um richtig und falsch. Aber sagen wir es mal so, es gibt aus meiner Sicht, wenn ich es zurückdenke zu dem Vater, der uns liebt, dann fasse ich Gottes Gebote und Gottes Aussagen in der Bibel nicht als oh weh, was will der eigentlich von mir? Weil ich bin ja gar nicht in dem Modus, ich muss es jetzt tun, damit ich dich zufriedenstelle. Sondern Gott, du bist zufrieden. Jetzt lehre mich, wie ich mein Leben führen kann, damit es gesund wird. Denn ja, es gibt ja auch eine gegenwirksame Macht, die vorhat, unser Leben zu verderben. Und die Entscheidung, wann ich mit jemandem konfrontativ rede, die versuche ich im Gebet zu fällen, beziehungsweise im Hören auf den Heiligen Geist. Also, ja, um das jetzt nicht zu überstressen. Aber wenn Gott uns nicht führt, haben wir keine Führung.
Ja.
Ja. Und es gibt eine Zeit des Wartens, ja, wo du schauen musst, wie die Prozesse sich gestalten. Mhm. Und es gibt eine Zeit, wo du auch wirklich sagen musst, das, mhm, ist nach dem Wort Gottes und auch nach dem, was es an Frucht in deinem Leben produzieren wird, nicht gut.
Also Gemeinde heißt dann auch, Gemeinde als Familie heißt dann auch, wir geben einander Erlaubnis, auch schwierige Dinge anzusprechen, unter der Voraussetzung, dass es unsere Annahme und unsere Liebe füreinander nicht beeinflusst.
Ja, genau. Und wir sagen ja, Herr Vinyard, du kannst nur so viel Information über eine Brücke bringen, so stark wie sie ist. Und das ist die Beziehungsbrücke. So stark wie deine Beziehungsbrücke zu jemandem ist, so viel kannst du auch Korrektur, schlimmstenfalls, oder einfach Wegweisung, bestenfalls, bringen. Wenn du keine Beziehung zu jemandem hast, hast du meiner Meinung nach auch kein Recht, mit dem zu reden.
Ist ja ein super Bild. Ich kannte es nicht, Reinhard. Wir sagen auch in der Vineyard, aber ich kenne es nicht. Super, ein sehr schönes Bild. Und das erklärt auch vielleicht, warum Jesus mit unterschiedlichen Menschen ganz unterschiedliche Schritte geht, weil er eben merkt, ja, wie sehr hält diese Brücke zwischen uns beiden, weil die Brücke wollen wir unter keinen Umständen zu Schaden kommen lassen. Die Beziehung ist das A und O. Ja. Super.
Auch das unterscheidet uns von Religion. In der Religion sind die Regeln wichtiger,
ja,
als die Beziehung.
Okay. Du schreibst in deinem Buch, dass Gemeinde keine menschliche Idee ist, sondern etwas, das Jesus selbst gewollt hat. Kommentier das mal.
Ja, das geht zurück auf diese Geschichte, wo Jesus in Caesarea Philippi ist und Jesus seine Jünger fragt, was denkt ihr, wer ich bin? Also was sagen die Leute und dann was sagt ihr? Und dann meldet sich Petrus, der eigentlich Simon heißt, interessanterweise. Der Simon meldet sich und sagt, du bist der Sohn Gottes, der Messias. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Und dann retourniert Jesus zu ihm und sagt, und du, und da benennt er ihn zum ersten Mal als Petrus, du bist Petrus, was der Felsige heißt. Und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und da bringt er quasi etwas ins Spiel, was kam vorher im Neuen Testament nicht vor. Und griechisch Ekklesia, Jesus hat Aramäisch gesprochen. Wahrscheinlich hat er einen Begriff benutzt wie Versammlung. Und das führt zu einem Begriff, der im Jüdischen sehr prominent war, das Minyan. Das heißt, die Minyan war die Ordnung, dass mindestens 10 religionsberechtigte Menschen, besser 12, zusammen sind, um einen sogenannten Gottesdienst feiern zu können. Und in diese Richtung geht die Denke. Und Jesus spricht aber von dieser Ekklesia als etwas, was die Pforten der Hölle nicht überwinden darf. Und wenn man mal Caesarea Philippi war, dann gibt es im Hintergrund ein großes Pan-Heiligtum. Also Pan-Heiligtum ist ja dieses Typ, der da mit Pferdefüße und Horn dargestellt wird. Das war ein griechischer Gott, von dem das Wort Panik kommt. Ja? Und dann war da ein Zeus-Tempel, dann war da ein Nymphentempel und da war überall, das Ding war voll mit hellenistischer Götzentätigkeit. Und dort sagt Jesus eigentlich, und ich meine gerade besonders auf Panik hin, sagt, die Pforten der Hölle, diese Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Da spricht er diesen Satz. Und eigentlich erfindet er dort Gemeinde. Weil auch das möchte ich noch sagen, im Neuen Testament ist es immer so und auch im Alten, wenn du einen neuen Namen kriegst, ist das eigentlich eine neue Berufung. Wo war das Petrus Berufung tatsächlich? Deswegen wird er nachher auf den Jüngerschaftslisten auch immer als Erster geführt.
Wenn man jetzt das Wort Gemeinde benutzt oder auch Kirche, dann denkt man ja zuerst oft organisatorisch. So. Aber du beschreibst Gemeinde auch in deinem Buch als etwas sehr Tiefes, Mystisches, fast wie ein Geheimnis. Nimm uns mal mit rein in diesen Gedanken Gemeinde als Geheimnis.
Was wäre, wenn Gott von Anfang an Gemeinde geplant hätte? Der Paulus kommt zu diesem Gedanken in Epheserbrief. Da sagt er, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, die beiden werden einander anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Völlig unauffällig. Und dann haut er einen Satz hinterher und sagt, und ich deute das auf Christus und seine Gemeinde. Und ich meine, bei mir macht der Satz was. Ich denke, hä? Jetzt ist Paulus ein alttestamentarischer Theologe. Er ist ja wahrscheinlich der einzige Theologe, der in der Bibel geschrieben hat. Ja? Und der wirklich sich mit dem Alten Testament so auskennt, dass er das wirklich, der kannte vermutlich viele, viele Passagen komplett auswendig. Und er nimmt jetzt diesen Satz, Vater und Mutter verlassen, und das steht ja im Genesis. Genesis gleich am Anfang, Genesis 3 steht es, wo Gott es sagt. So, und jetzt sagt er, und jetzt gibt er eine Bedeutung zu und sagt, okay, das beschreibt die Beziehung zwischen Jesus und der neutestamentlichen Gemeinde. Das ist das Ziel des Planes. Das würde ja bedeuten, dass Gott es am Anfang geplant hat, dass es eben nicht nur um die normale Fortpflanzung und Kramgedöns geht, sondern dass es tatsächlich dort schon ein prophetisches Zeichen, ähnlich wie er würde in die Ferse stechen und er würde ihm den Kopf zertreten, was ja auch ein prophetisches Ding ist. So, und jetzt kommt der Punkt. Jesus sagt an einer Stelle, das Reich der Himmel, Königreich Gottes, ist wie ein Vater, der seinem Sohn eine Hochzeit machen wollte. Und wenn du dann dir vorstellen kannst, dass Jesus im Grunde genommen wie ein Bräutigam gelebt hat, er geht her, kommt auf dieser Erde, bezahlt den Brautpreis mit seinem eigenen Leib am Kreuz, feiert dann Verlobung an Pfingsten, ja, mit den ganzen geheimnisvollen Dingen, die dazu gehören, wo man im Brautbrauch findet und auch im Alten Testament. Und ich möchte niemand verwirren, aber ich möchte sagen, es macht Spaß, da mal hinzugucken. Wenn das stimmt, dann wollte Gott von Anfang an Gemeinde. Und er wollte es von Anfang an so, dass sie sich so entwickelt, dass sie eines Tages zusammen mit Jesus eins sein kann. Und genauso spricht ja auch die Offenbarung. In Offenbarung 19,7, da heißt es dann, und ich sah die Braut, wie sie ein Gewand vom Himmel bekam. Und witzigerweise besteht dieses Gewand, ist also prophetisch, mystisch, es sind die guten Taten oder die heiligen Taten der Heiligen, also der Christen. Das ist, wie Gemeinde angezogen sein sollte. Das, was wir tun, lässt uns in Gottes Augen nicht mehr als nackt erscheinen, als bedürftig, sondern die Dinge, die vom Himmel, also die Werke wie Barmherzigkeit, Liebe, Freundlichkeit, Gütigkeit, den anderen höher achten wie sich selbst, aber auch Heilung, Befreiung, Erneuerung, all diese Dinge sind Werke, die wir schwerstens oft selbst initiieren können. Meistens ist es ein Fluss, der von Gott kommt. Und das ist in Gottes Augen unser Kleid. Also da gibt es eine Tradition, dass Gewänder Taten sind. Das geht zurück auf Zerubabel zum Beispiel in Sacharja. Da kann man das auch wieder deutlich sehen. An vielen Stellen.
Also, das ist schon ganz schön tiefes Wasser, wo wir jetzt schwimmen, Reinhard. Ja, ist gut. Dafür sind wir ja hier.
Geheimnisse sind doch tief, oder?
Ja, müssen sie sein, total. Wenn ich jetzt von diesem Gedanken noch nicht so viel gehört habe und mich eher strukturell und eher so im kopfmäßig mit Gemeinde beschäftigt habe, inwiefern kann mir dieser Gedanke, den du eben so schön aufgefächert hast, helfen, mein Bild und meine Erfahrung von Gemeinde zu vervollkommnen? Wie ist die Einladung?
Ich würde es so sagen. Wenn wir verstehen, dass es Gottes Plan ist und wenn wir verstehen, dass Gott eine Zukunft für uns plant, mal ganz platt gesagt, unser Leben ohne Ewigkeit macht überhaupt keinen Sinn. Das sagt Salomon schon und sagt, leb und sei froh und genieß dein Leben, morgen bist du tot, aus. Ist aber nicht aus. Sondern wenn man das versteht, dass unser ganzes Leben, und Jesus sagt es öfters, sagt es, sammelt euch Schätze in der Zukunft und lebt quasi zukunftsorientiert. Also wenn diese Zukunftsorientierung in unser Leben kommt, dann verstehen wir, dass das Drama, das ich jetzt sehe, auch nicht so wahnsinnig dramatisch ist. Ich begreife, dass es Phasen sind, durch die ich gehe, so wie andere auch durch Phasen gehen. Ich verstehe, dass der Zubereitungsprozess, der hier auf Erden anfängt, eigentlich auch himmelswärts zeigt. Ich verstehe mich nicht mehr als Verein und nicht mehr als Institution, sondern am allerersten als ein Organismus oder noch besser als eine prophetische Figur, die auf Christus ausgerichtet ist. Ich tut mir leid, wenn das so tief sich klingt, aber wir haben halt verlernt, diese Sprache zu lesen. Ja, wir denken immer Ziel. Wir sind ein Ziel hier und da müssen wir jetzt hin. Aber so funktioniert unser ganzes Leben nicht. Wer kann sich vornehmen, dass sein Kind, wenn er genau das Richtige tut, auch dort am Ziel ankommt? Das ist doch nicht so, stimmt doch gar nicht. Sondern wer Kinder mitbegleitet hat, der sieht, dass Kinder ganz andere Entscheidungen treffen. Und dass es viel wichtiger ist, ihnen ein Grundverständnis mitzugeben, mit dem Problem umzugehen, zu lernen, auch auf ein Ziel zuzugehen, als zu glauben, wenn ich alles richtig mache, kommt das Richtige raus. Für mich auch die Schwäche der charismatischen Bewegung ist, dass wir immer denken, wir werfen da den richtigen Würfel rein und dann kommt hinten das richtige Ergebnis raus. Das ist nicht wahr. So funktioniert es nicht. Sondern das Leben ist eher so ähnlich, wie wir es in der Natur sehen, wachstümlich. Also mir hilft schon sehr zu wissen, dass Jesus Gemeinde so begehrt, so lieb hat wie eine Braut und dass ich auf seiner Seite allen Support kriege, um Gemeinde zu bauen. Ja? Und gleichzeitig, ich verstehe, warum Anbetung so was Schönes ist, Jesus zu sagen, hey, es ist so toll, dass es dich gibt. Also fast so ein bisschen wie im Hohen Lied, weißt du, da wo das so ein Gesäusel ist. Ich habe auch gemerkt, das hat bei mir bewirkt, dass ich diese Worship-Songs, wo es immer um die Menschen geht, also um mich, mein Bauch und mir und mich, ich bin so müde von dem Käse. Ich möchte ihm sagen, das bisschen, was ich an seiner Größe erkenne. Und ich habe einfach Spaß, über ihn zu sprechen und ihn anzubeten. Und das hat eine große Kraft in mir freigesetzt. Das regeneriert etwas von dem Himmel heute in meinem Leben.
Ja. Anbetung als Antwort der Braut an den Bräutigam.
Exakt.
Der sonst sich um alles kümmert im Grunde.
Ja. Ist ein Bild. Ja.
Schön. Wow. Huhuhu. Okay. Wir haben schon ein bisschen über geistliche Väter und Mütter gesprochen. Da hast du schon anklingen lassen. Ich möchte da noch ein bisschen nachhaken. Was macht denn eine geistliche Mutter oder einen geistlichen Vater zu demselben?
In der Regel haben geistige Väter und geistige Mütter auch immer Menschen um sich gehabt, die geistige Väter und geistige Mütter sind. Und wenn sie es nicht hatten, und das war in meiner Generation sehr, sehr selten, dass man sowas gefunden hat, dann kann man sich eigentlich nur an Gott orientieren und an seiner Liebe. Und das ist das gute Korrektur-Dings. Wir haben ja im Sozo, ich weiß nicht, ob jeder weiß, was Sozo ist, aber Sozo ist ein Seelsorgetool. Und da gibt es sowas wie die Vaterleiter. Und wir haben herausgefunden, dass in der Stellung, wie du Gott wahrnehmen kannst, als Vater oder als Mutter, in der Stellung stehst du oft häufig auch zu deinen natürlichen Eltern. Das heißt aber auch da, wenn wir da die Beziehung zu Gott verbessern, verändert sich auch die Beziehung zu den leiblichen Eltern, was ich faszinierend finde. Weil früher hätte ich gesagt, man kann mal nichts machen, aber jetzt weiß ich, man kann was machen. Und ich möchte ein guter Vater sein, weil ich diesen Vater kenne. Und eigentlich schreibt es der Johannes, Evangelist Johannes, in seinem Brief. Er sagt, ich schreibe euch Väter, weil ihr den kennt, der von Anfang an ist. Und ich glaube, dass gute Vaterschaft, gute Mutterschaft aus dem Kennen von Gott kommt, also ihn zu kennen, wie er ist. Es drückt sich aus, dass man nicht bei jedem Schicksalsschlag oder bei jeder Katastrophe, die mal auch in unserem Leben natürlich passiert, nicht gleich wieder Gott in Frage stellt, sondern gelernt hat, dass Gott wirklich voller Liebe und Güte ist. Und wenn Dinge passieren, dann ist das nicht, weil er das will, sondern weil diese Welt so ist, wie sie ist. Und er muss uns gar keine Frage beantworten, weil er Gott ist, den wir lieben, von dem wir wissen, wie er funktioniert. Wir kennen seine Güte, wir kennen seine Geduld, seine Barmherzigkeit. Und ich glaube, diese Kenntnis von Gott, je mehr ich Gott kenne, je mehr macht mich das zu einem guten geistlichen Vater.
Warum fehlen denn in vielen Gemeinden geistliche Mütter und Väter so sehr und überhaupt dieser Gedanke, Vater und Mutter zu sein für jemanden?
Ich kann dir ja nur sagen, wie ich es wahrnehme. Und das ist sehr subjektiv und begrenzt in meiner Menschlichkeit. Ich glaube, dass es zwei Faktoren gibt. Der eine Faktor ist, viele Leute sind so beschäftigt, dass sie das eigentliche Wichtige dafür keine Zeit mehr haben. Und die ganze Zeit träumen sie davon, es endlich zu machen und tun es nie. Das ist wirklich eine schlimme Geschichte. Also tatsächlich da, was wir Buße nennen, heißt ja Neudenken. Vom Griechischen her. Da neu zu denken und zu sagen, mir wird es wichtiger, in Menschen zu investieren, als in Performance. Also die wichtigste Investition, die wir jemals machen können, sind die Menschen. Und nicht das Gebäude, nicht die Stühle. Das gehört alles dazu. Aber es ist vorrangig die Menschen. Und dafür braucht man Zeit. Und es gehen viele geistliche Väter und Mütter an dem vorbei, weil sie so sehr auch mit sich selbst beschäftigt sind, mit ihren eigenen Heiligungsbestrebungen, weil sie auch nie begriffen haben, dass Gott sie ja heilig gemacht hat, dass sie es nur noch lernen müssen zu leben. Ja, also dass das der Ansatz andersrum ist, nicht ich muss jetzt leben, damit ich heilig werde, sondern Jesus hat sich für mich geheiligt, ich darf heilig sein, ich bin das, es ist mein Innerstes schon und ich darf das jetzt lernen zu leben. Was dann nämlich fehlt, ist der Druck. Und wenn ich das dann entwickle, dann werde ich zu einem Vater, dann werde ich zu jemandem, der begreift, mit der Liebe, wie Gott mich liebt, kann ich der andere lieben. Ja, wie erreiche ich die Stadt? Ich sag dir es wie, Mensch für Mensch.
Ja.
Sondern jeder Mensch, den ich erreichen kann und dem ich Liebe entgegenbringe, dem ich Vater, Mutter, ja, was weiß ich sein kann,
ja,
damit erreiche ich die Welt. Und viele Leute verkomplizieren sich dann. Die wollen geniale Strategien, wenden sie an und wie sie sehen, sehen sie am Schluss nichts. Oder sie sehen Performance-Erfolg, aber es geht nicht in die Tiefe. Dann werden Gemeinde zu Entertainer-Sender und sind nicht, wir müssen die Leute entertainen. Nein, müssen wir nicht. Sondern wir müssen sie in das Leben mit Gott hineinnehmen. Und das Zweite, was ich sehe, ist, ich glaube, dass in unserer Gesellschaft sich ein, muss ich vorsichtig sein, aber ich würde schon sagen, ein pathologisches auf sich selbst Konzentriertheit entwickelt hat. Und viele Leute es gar nicht wollen, dass ihnen jemand was sagt. Sie glauben, dass sie selber schon, das ist mir alles in die Wiege gelegt. Und weißt du, man kann nur erben von etwas, was man ehrt. Und wenn ich Vaterschaft und Mutterschaft nicht ehre, wenn ich das nicht ehre, dass das was ein Wert ist für mich, kann ich davon nichts ziehen. Und wenn ich der ganzen Welt beweisen muss, dass wir es besser wissen oder besser können, dann ist das, es ist schade, weil da so viel verloren geht. Und es ist immer wieder, ich glaube, es ist auch viel Gnade, wenn Gott es schenkt, dass wir es finden. Ja. Also ich weiß nicht, besser es auszudrücken. Vielleicht ist es eine Floskel, aber.
Ja, also zwei Punkte höre ich, die du sagst. Einmal, ja, wir nehmen uns einfach keine Zeit für im Grunde das Wesentlichste, nämlich direkt in Menschen zu investieren. Und der zweite Punkt, dass unsere Kultur das gar nicht mehr so anerkennt, dass wir Hilfe bedürftigen, ja, oder dass es eben auch gemeinsam funktioniert, das Leben, und dass man nicht jeden Fehler selber mal machen muss und jede Erfahrung selber mal machen muss, sondern dass man zugreifen kann auf Menschen, die vor einem da waren, auf deren Weisheit. Ja, interessant, kann ich gut mitgehen.
Hast du Fragen, Wünsche oder Feedback zum Flow? Über flow@vineyard-dach.net kannst du uns erreichen. Möchtest du den Flow unterstützen? Benutze PayPal unter der Adresse paypal@vineyard-dach.net.
Ich würde gerne ein bisschen persönlich mit dir werden, über Brüche, Lern- und Leitungsentwicklung von dir auch hören. Du hast die Vineyard Speyer vor 36 Jahren mit dem Team gegründet, vermutlich mit ganz großen Träumen, viel Enthusiasmus, sonst geht sowas ja gar nicht. Gab es in dieser Zeit Momente, wo du gemerkt hast, also so wie wir jetzt hier Gemeinde bauen, so funktioniert es nicht?
Der erste Bruch war, wo wir gemerkt haben, dass wir, ja, ich meine, wir haben wirklich dieses, wir hatten damals als Mentor den Mr. Willow Creek Germany. Das war derjenige, der es wusste. Und wir haben irgendwann entdecken müssen, dass diese Form von Gemeindebau überhaupt nicht zu uns passt. Da hatten wir uns vorher nicht viele Gedanken drüber gemacht, aber Freundschaftsevangelisation im Sinne, ich mache Freundschaft mit dir, damit du zum Glauben kommst, das hat uns sich nicht für uns erschlossen. Und dann, wir hatten ja den Gottesdienst minimiert, im Grunde durchgestylt, 3 Lieder, 20 Minuten Predigt, auf keinen Fall länger. Also unsere Gottesdienste waren 50 Minuten lang. Und ich habe gelernt, dass 50 Minuten stinkend langweilig sein können. Ja, das ist nicht die Länge, die es bestimmt, sondern kommt da Leben rüber. Das war ein Bruch. Der zweite Bruch, wir haben mehrmals erlebt, dass es sich auch unser Leiterschaftsteam zerlegt hat oder nicht vollständig, aber immer welche auch Menschen für sich entschieden haben, einen anderen Weg weiterzugehen. Das war schon schmerzhaft zeitweise. Und natürlich haben wir für jede, heute würde ich das so sagen, für jede Gemeindegröße haben wir gelernt, müssen wir andere Leiter sein. Du kannst eine Gemeinde mit 30 Leuten, musst du völlig anders leiten wie eine Gemeinde mit 300 Leuten.
Ja.
Sonst kommst du da gar nicht an. Und diese Brüche, die sind von Gott zu installiert, würde ich sagen. Und da lernst du. Und das ist immer so, also eine Krise ist ja gar nichts Schlimmes, sondern eine Krise kann unfassbar fruchtbar sein. Natürlich erkennst du dich und denkst, oh Gott, oh Gott, schick mal jemanden, der sich damit auskennt oder so. Weil man kommt sich natürlich in jeder neuen Phase, ich kann mich erinnern, wie meine Tochter auf der Welt war, da habe ich gedacht, wie fasse ich dieses Kind an? Weil es war so klein und zerbrechlich. Ich war Berufsanfänger in Sache Vater. Und so erlebe ich auch, dass ich in der Gemeinde Berufsanfänger bin, immer wieder.
Ja.
Ich komme in so viele Situationen, die neu sind. Und ohne die Hilfe von Jesus wäre es nicht geklappt. Also ich habe da viel und dann auch persönliches Erkennen in den sehr schweren Zeiten in unserem Leben. Wie meine Frau 7 Jahre Krebs hatte oder viele andere schwierige Situationen. Da erkennst du was über dich. Wenn die Kritik auch hochgeht, Leute plötzlich dir ins Gesicht Dinge sagen, die sehr unschön sind und du das nicht nur abtust als, wie können die nur, sondern dass du das nimmst als Schärfung deines geistlichen Profiles, als Stärkung umsetzt. Also ich glaube, dass diese Kunst des energetischen Umwandels von zum Teil wirklich unberechtigte und auch sehr proletenhaft vorgetragenen Kritikgeschichten nicht dabei stehen bleibst, dich als Opfer zu fühlen oder deine Wunden zu lecken, sondern an einem Punkt kommst, wo du sagst, okay, Jesus, was sagt mir das über mich? Was steckt hier an deinem Reden in dem Ding drin?
Ja.
Und das hat meinen Predigtstil verändert. Das hat meine Art, wie ich mit Menschen umgehe, verändert. Das hat vieles in meinem Leben auf den Weg gebracht.
Geistliche Leitung in Gemeinde ist wichtig, ohne geht's nicht, ist aber auch immer ein kritisches Thema. Was zeichnet eine Leitung aus, die wirklich wie Jesus führt?
Wir nennen das Purpose Train. Das heißt, für uns steht am Anfang immer das Reden Gottes. Wir brauchen für die Dinge immer ein Reden Gottes. Also wir müssen irgendwie etwas hören, wahrnehmen, das wir identifizieren können als eine Form von Reden Gottes zu uns. Das brauchen wir, bevor wir eine Vision anfangen. Die Vision wächst immer bei uns aus dem Reden Gottes heraus. Und nachdem wir wissen, wie also quasi das Reden Gottes aussehen könnte, das ist die Vision, kümmern wir uns um die Strategie. Und die Strategie ist dann eben herauszufinden, mit welchen Mitteln können wir das wie langfristig umsetzen. Und letztlich kommen wir dann zur Taktik, das heißt, wir geben dem den Zeitplan, wann wir was machen können. Also es beginnt immer mit dem, was hat Gott gesagt. Und das versuchen wir sehr stringent auf allen Ebenen zu leben. Wir fragen Menschen, wenn sie Entscheidungen treffen, was hat Gott zu dir gesagt? Und wollen hören, worauf ihre Entscheidung sich gründet. Und das macht ganz viel. Das ist eine Besinnung auf dem, wenn Jesus gesagt hat, ich baue meine Gemeinde, dann muss er auch derjenige sein, der uns sagt, was wir tun sollen. Ich hoffe, das macht Sinn.
Ja. Als Leiter hörend sein, bereit sein hinzuhören, bereit sein auch zu korrigieren, immer wieder zu hören, nicht nur einmal zu hören und loszurennen, sondern im Hören zu leben. Aha. Welche Charakteristika von Jesus sind dir die wichtigsten, wenn du die Leiter in deinem Umfeld anschaust oder wenn du Leiter einsetzt?
Also wir haben eine Form von Formel gefunden. Wir suchen Fat People. Und die haben wir noch ein bisschen aufgebohrt und haben gesagt, wir suchen fast mit einem H am Ende. F für faithful, available, servant-hearted, teachable and hungry. Das heißt also treu, sich verfügbar machend. Mir nützt kein hochbegabter Bruder oder Schwester in der Gemeinde etwas, wenn er für nichts nie Zeit hat. Dann ist das wunderschön, ich kann ihn bewundern, das ist aber alles, was passiert. Menschen müssen sich available, also verfügbar machen für das, was ihnen Gott aufs Herz gelegt hat. Und Servant-Hearten ist etwas, was in der Vineyard ganz wichtig ist. Wir tun das nicht, um zu performen. Wir tun es nicht, damit alle sehen, oh Mann, reißt mir die Hände runter, wie toll ich bin. Das bin ich ja gar nicht. Sondern ich tue das, weil ich gerne diene, weil ich, und das zeichnet sich, weißt du, es bleibt immer was stehen nach dem Gottesdienst. Wer räumt es weg? Ja, da beginnt es so eine simple Geschichte. Und ich sehe das, wenn Menschen sagen, oh, das ist mir was wert. Ich sorge mal dafür, dass es wieder gut aussieht. Also das Servant-hearted. Und dann teachable. Menschen, die sich nichts sagen lassen, haben auch kein Recht, anderen was zu sagen. Ganz einfache Formel. Weil das multipliziert sich dann nur Eigensinn. Und letztlich fast für mich persönlich fast der wichtigste Punkt ist hungrig sein. Mhm. Wie du richtig sagst, ständig lernend, ständig auf der Suche nach Gottes Gegenwart, ständig auf der Suche, ihm näher zu kommen, mehr zu verstehen, wer er denn eigentlich ist.
Ich würde gern zum Thema Gefahren und blinde Flecke von Gemeinde mal was fragen. Du hast eine gute Übersicht, du hast Gemeindegründungen begleitet, du hast selber geleitet, du siehst die Gemeindelandschaft. Bei welchen Entwicklungen in Gemeinde gehen bei dir die Alarmglocken an?
So gibt es tatsächlich zwei. Das eine ist die Entwicklung innerhalb der charismatischen Christen zu, du musst nur richtig verstehen, wer du eigentlich bist im Himmel und da alles runterholen und dann läuft dein Leben reibungsfrei. Ich finde, das ist fahrlässig, weil es nicht wahr ist. Ich habe das über viele Jahre beobachtet. Auf großen Konferenzen lässt sich das leicht vermitteln, auf große Redner. Wenn du ein bisschen hintergründiger bist, was ich bin, und dann im Leben dieser Leute recherchierst, nachschaust, was ist denn da wirklich Hand und Fuß, kommst du zum Resultat auch nicht besser als die anderen. Das empfinde ich problematisch, weil wenn dann mal der Stolperstein zu groß wird, kommt der Absturz und der Vertrauensentzug gegenüber Gott und seiner Gemeinde. Mhm. Ja. Und das finde ich ganz schmerzhaft. Mhm. Ein zweiter Punkt, da bin ich ganz ehrlich, ich weiß, da wird mir vielleicht der eine oder andere widersprechen, aber das ist nun mal meine Meinung. Mir kräuselt das Haupthaar, das ich leider nicht mehr habe, wenn ich postevangelikales Evangelium höre. Da bin ich ein strikter Gegner. Das Erlösungswerk Jesu Christi ist so essentiell. Und für mich ist die Wahrheit der Bibel, ich meine, du hast mitbekommen, wie tief ich versucht habe, in das Wort Gottes einzudringen. Und das bekommt ab einem bestimmten Punkt tatsächlich auch wieder einen wissenschaftlichen Halt, wo man sagen muss, wer heute das Wort Gottes so leichtfertig entstellt, da geht es mir ganz schlecht mit. Ja, und ich denke, das ist eine große Gefahr für die Gemeinde Jesu Christi, weil so wichtig für mich, das habe ich ganz viel ausgeführt, die Liebe Gottes ist, so wenig macht Gott Kompromisse für das, was er richtig und falsch hält. Und das sagt Jesus auch wörtlich. Er sagt, es wird eher Himmel und Erde vergehen als ein Strichlein von meinem Wort. Das sind die zwei Punkte.
Okay. Vielleicht schauen wir nochmal auch in die deutschsprachigen Vineyards oder auch noch ein bisschen größer Gemeinden im deutschsprachigen Raum, wenn du möchtest. Wo würdest du sagen, bei welchen Themen neigen wir als Vineyard oder auch Gemeinden im deutschsprachigen Raum heute zur Selbsttäuschung?
Eine Frage wieder. Ich glaube, dass eine der großen Täuschungen des Invert-Focus ist, dieses nach innen schauen und sich nur mit sich selbst zu beschäftigen. John Wimber hat es gesagt, up in out. Und das muss gleichmäßig verteilt sein. Und vor allen Dingen auch in dem verantwortlich sein für seine Stadt, verantwortlich sein für sein Land, da liegt eine große Kraft. Jesus hat sich nicht zurückgehalten, darüber zu reden und es auch zu tun. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Vineyards und die Gemeinden insgesamt nicht gucken auf das, was sie haben, sondern sich ausrichten auf das, was sie noch nicht haben. Also dieses das Gute pflegen, aber sich ständig ausstrecken nach mehr Berührung mit dieser Welt. Wir sind Menschen in dieser Welt. Jesus hat uns bewusst nicht aus der Welt genommen. Also das ist eine Sache, also wo ich ein bisschen mehr Gedanken mache. Es reicht nicht, einen guten Gottesdienst zu haben. Es reicht auch nicht, tolle Hauskreise zu haben. Das ist alles schön. Wir brauchen noch mehr Verantwortlichkeit für diese Welt. Und das Zweite, was ich sehe, ist, viele Leute haben Angst vor dem Heiligen Geist. Finde ich ganz skurril, finde ich ganz traurig. Weil der Geist Gottes ist unser bester Freund. Und übernatürlich, übernatürlich ist die ganze Bibel von A bis Z. Da ist nichts, also ich weiß nicht, was da natürlich ist. Ja, das ist alles, Gott ist übernatürlich. Er ist nicht normal. Also, und ich denke so, sich darauf einzulassen und sich nicht abzuschrecken von schlechten Erfahrungen. Die große Gefahr bei manchen Leuten ist, die gehen auf das zu, die gehen auf Heilung, Befreiung, auf Prophetie zu und dann machen sie eine schlechte Erfahrung, wo es nicht so gut ausgeht und dann schmeißen sie die Flinte ins Korn. Das finde ich super schade, weil ich glaube, sie bringen sich gerade um ihre besten Ressourcen. Mhm. Und das finde ich zum Beispiel schwierig. Das Dritte, die Leute zu unterhalten. Ich habe jetzt gerade gestern ein Gespräch mit dem Stadtmissionar bei uns hier geführt. Und er sagt, wir haben momentan gerade den Gottesdienst, machen wir anders. Wir haben kein Programm, wir sitzen einfach zusammen und sprechen ehrlich, was unser Miteinander denn ist. Und der rebootet gerade seine Gemeinde ohne Performance. Mhm. Und ich habe gedacht, der hat recht, das kann man jetzt nicht, oder das ist jetzt kein Modell dafür, sondern das Grund, das Prinzip ist dieses, Authentizität ist das Wichtigste, was wir haben. Glaubwürdigkeit nach innen und nach außen. Mhm. Und eben nicht performen. Nicht eine perfekte Videoshow da vorne bieten. Das machen manche Gemeinden. Und sie locken auch die richtigen Leute an. Aber warten wir mal 20 Jahre ab. Ich glaube nicht, dass es Bestand haben wird auf lange Sicht.
Woran erkennst du, dass eine Gemeinde gesund ist, in eine gute Richtung geht?
Wenn es sich multipliziert. Im Natürlichen ist es so, alles, was sich multipliziert, ist gesund. Also wenn Menschen, die mit uns unterwegs sind, es für gut halten, so ähnlich zu werden, wie wir sind, das ist Multiplikation. Wenn Menschen zum Glauben kommen, wenn Menschen wirklich wachsen in der Gemeinschaft. Und ich habe da manchmal Leute vor Augen, da habe ich gedacht, hoffnungslos. Aber dann nach 10 Jahren sehe ich doch den Unterschied zwischen damals und jetzt. Und es ist ein großer Unterschied. Die haben sich geistlich entwickelt. Also Wachstum, Frucht bringen.
Stell dir jemand vor, der vielleicht ein Jahr in der Vineyard Speyer jetzt ist, der dazugekommen ist, ganz neu. Woran würdest du merken, diese Person ist echt angekommen bei uns?
A, wenn sie vernetzt ist mit anderen. Wenn sie Freunde, also Freunde, Vorsicht, Begriff, Freundschaft ist schwächer als Geschwister. Wenn sie sich zugehörig fühlen, auf eine gute Weise. Wenn sie wirklich profitieren von dem Dasein bei uns. Also wenn du merkst, ihre Beziehung zu Gott wächst, weil sie mit uns unterwegs sind, dann glaube ich, dann sind die angekommen.
Ja, vielen Dank. Richtig schön, mit dir zu sprechen über das Thema, weil du auf so einen riesen Schatz zurückgreifen kannst, eine gute Übersicht hast. Vielleicht nochmal so ein bisschen eine Frage mit Kante. Wir landen unsere Session langsam, aber wenn du jetzt bei Null nochmal starten würdest mit Gemeinde an einem Ort, wo es keine Gemeinde gibt und wo dich niemand kennt, was würdest du radikal anders machen?
Naja, ich würde mir kein fremdes Modell überstülpen lassen, sondern ich würde versuchen, mit den Menschen zusammen zu hören und zu entwickeln. Ich würde von Anfang an Gottesdienst machen. Das ist ein Tag, an dem wir Gott hochleben lassen. Also Gottesdienst ist immer für Gott, nicht für uns. Und deswegen möchte ich den nicht vermissen, weil ich damit merke, dass ich geistlich was aufbreche in der Welt. Ich würde auf jeden Fall Gottesdienst machen, ich würde auf jeden Fall Hauskreis machen und ich würde auf jeden Fall mit den Leuten viel Zeit verbringen, um herauszufinden, was will Gott mit uns machen.
Ja. Gibt es irgendwas, auch wenn du zurückdenkst an die Gründung der Vineyard Speyer vor 36 Jahren, was du jetzt auf jeden Fall anders machen würdest als damals?
Ja, ich würde zum Beispiel keine Weihnachtsgottesdienste feiern, weil du dann alleine sitzt mit deiner Familie und niemand da ist. Ich würde auch nicht mehr, ich sag mal so, ich würde stringenter führen. Wir haben eine Diskussion von 1,5 Stunden geführt über die Farbe der Vorhänge. So eine Zeitverschwendung würde ich nicht mehr leben. Ja, wir waren so basisdemokratisch, dass es weh tut. Davon bin ich weg. Ich glaube es gut, wenn es jemand gibt, der führt. Das muss nicht zwingend ich sein, aber dass jemand führt. Und dass der auch Verantwortung übernimmt. Und Demokratie ist vielleicht die beste Staatsform, aber nicht die beste Gemeindeform. Und von daher denke ich, es wäre gut, bald zu sehen, welche Menschen von Gott gerufen sind, bestimmte Dinge zu tun und sie darin auch zu unterstützen, dass sie es tun können. Das wäre so meine Veränderung.
Wend uns zum Schluss nochmal unserer eigenen Bewegung, der Vineyard-Bewegung zu, vielleicht so einen kleinen prophetischen Blick werfen. Wenn Jesus heute einen Brief an die Vineyard Dach schreiben würde, was glaubst du, was wäre der erste Satz und warum würde dieser Satz uns treffen?
Oh, dass Jesus so anfangen würde. Er würde sagen, ihr seid in meinen Augen gute Menschen, gute Leute. Ich glaube, Gott würde sagen, hey Vineyard, ihr macht die Sache gut. Lasst euch von mir zeigen, wie ihr es besser machen könnt.
Ja.
In Deutschland tendieren wir immer, der zweite verlorene Sohn zu sein, der verlernt hat, ins Haus des Vaters zu gehen und sich einfach lieben zu lassen. Wir wollen immer abliefern. Und Gott findet uns schon gut. Der liebt uns. Und er sieht unsere Mühe und auch unsere Kämpfe. Und Gott ist zu keiner Zeit verächtlich, sondern er kommt und sagt, hey, das hast du gut gemacht. Und jetzt geh mit mir, ich zeig dir neue Welten, ich zeig dir neue Horizonte. Und ich würde noch eine Sache sagen, besinnt euch zurück, wo ich mit der Vineyard gestartet habe. Nicht um ewig gestrig zu sein, sondern um zu verstehen, was mir wichtig war, um die Vineyard zu bauen. Und ich glaube, das passiert guten Teils, aber das wäre für viele Gemeinden hilfreich. Denn Gott hat mit der Vineyard wirklich, da hat er sich was gedacht an der Stelle. Wir sind nicht besser oder schlechter als andere Gemeinden, aber wir haben einen bestimmten Auftrag und den sollten wir bitte leben.
Schöne Abschlussworte. Auch hier gehe ich total mit. Freue mich über unser Gespräch. Wie immer möchte ich am Ende 3 Selbstreflexionsfragen für die Hörer und Hörerinnen vorstellen. Ich lese die euch vor. Ihr könnt gerne mal hineinhorchen, das für euch mitnehmen und schauen, ob ihr so noch mehr aus unserem Gespräch für euch ableiten könnt. Die erste Frage: Erlebe ich Gemeinde eher wie eine Veranstaltung oder wirklich wie eine geistliche Familie? Was wünsche ich mir konkret anders und was bin ich bereit dafür zu geben? 2. Frage. Gibt es Menschen in meinem Leben, die mich geistlich prägen? Wen könnte ich für eine Zeit als geistliche Mutter oder geistlichen Vater gewinnen? Und für wen könnte ich selber so eine Person werden? Und die 3. Frage. Wenn ich ehrlich bin, bin ich innerlich wirklich mit Jesus unterwegs und erlebe Dynamik mit ihm? Oder bin ich hauptsächlich damit beschäftigt, das System Gemeinde zu füllen? Rainer, ich danke dir für dieses Gespräch. Sehr tiefgehend, herausfordernd, teilweise mystisch anhauchend. Und nochmal die ganz große Empfehlung für euch Hörer und Hörerinnen, das neue Buch von Reinhard Rehberg, Ruth, die Braut Jesu und das Geheimnis der Gemeinde, zu kaufen und zu lesen.
Herzlichen Dank, Christian. Danke für dieses nette Gespräch. Danke für das Interview.
Das war Vineyard Flow. Wir haben gefragt, Vineyard, wer bist du? Woher kommst du und wohin gehst du und was bewegt dich? Ich bin Christian aus Hamburg und war im Stream mit Reinhard Rehberg aus Speyer. Ich wünsche allen Hörer und Hörerinnen, das Geheimnis, um die Braut Jesu immer mehr zu leben und zu genießen. Bye-bye.